Ich begrüße Sie alle recht herzlich in der hiesigen Gebetsstätte Maria Rosenkönigin, Mutter und Königin der göttlichen Gnade, wie sie sich hier den Sehermädchen zunächst 4, dann 7, dann 9 vorgestellt hat. Ich stelle diesen Vortrag, ich habe kein Konzept, ganz bewusst nicht gemacht, weil ich denke und gebetet habe darum, dass die Gottesmutter mich durch diesen Vortrag führt und mich das sagen lässt, was sie Ihnen durch mich sagen möchte. Deshalb möchte ich auch diesen Vortrag mit einem Gebet beginnen. Sie können mich unterstützen, denn Sie kennen es alle, denke ich, die Sie hier sind. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfehle uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohn. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Meine lieben Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Pilger, Sie sind heute nach Heroldsbach gepilgert, wie ich eingangs schon sagte, zur Rosenkönigin, zur Mutter und Königin der göttlichen Gnade. So hat sie sich hier am 9. Juni 1950 den damaligen Sehermädchen vorgestellt. Und so möchte sie angerufen und verehrt werden. Die Rosenkönigin, die Königin und Mutter der göttlichen Gnade, damit ist das Wort Rose auch schon uns verdeutlicht und erklärt, was es bedeuten soll. Jede Rose, die wir zur Mutter Gottes bringen, bekommen wir auch von ihr wieder, beziehungsweise nicht nur von ihr, sondern auch von ihrem göttlichen Sohn. Wir beten oft den freudenreichen Rosenkranz und beten dort die zwei letzten marianischen Geheimnisse: Maria, den du Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast, und Maria, den du im Tempel wieder gefunden hast. Und damit ist diese Rosenqualität, möchte ich es einmal nennen, schon angedeutet. Alles, was wir durch Maria zu Gott bringen, ist von der Gestalt und von der Art und Weise, dass Gott es uns mit seiner göttlichen Allmacht und Vollmacht und Fülle wieder zurückschenkt. Er behält nichts für sich von dem, was wir ihm bringen, sondern wir bekommen alles sozusagen mit seinem Sohn wieder zurück. Dafür ist Maria die erste und beste Zeugin und Botin Gottes gewesen. Also dieses Wort, was sie dem Engel gegeben hat: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, hat sie eben mit göttlicher Fülle und Vollmacht wieder zurückbekommen, eben als Rosenkönigin, als Mutter und Königin der göttlichen Gnade. Gott schenkt alle Gnaden ihr, die sie zum ersten Mal in dieser Fülle und in dieser Vollkommenheit ihr Leben, ihr Sein Gott geschenkt hat. Er schenkt es ihr ganz zurück mit der Fülle der Gnade, dass er nun alle Gnaden für alle Menschen durch sie schenkt. Das ist unsere Mutter, liebe Schwestern und Brüder. Unsere Mutter, unsere gute Mutter, die Gott sich erwählt hat für seine Mutter und die Gott uns geschenkt hat als unsere Mutter. Und so ist Maria die kleine Magd, die Frau. Die Frau, die an vier exponierten Stellen in der Heiligen Schrift vorkommt, gleich nach dem Schöpfungsbericht, im Sündenfall im dritten Kapitel des Buches Genesis. Nach dem Sündenfall, nachdem Adam und Eva sich von Gott verabschiedet hatten, weil sie selber so sein wollten wie Gott und damit sich ihm sein Gebot übertreten haben und sich eben für seine Liebe, für seine Nähe eben ausgeschlossen haben. Ich will selber so sein wie Gott. Das geht nicht. Es kann nur einer Gott sein und es kann nur einer Herr des Lebens sein. Und das ist Gott natürlich. Und diese Frau, Eva, die erste Frau, die diese Sünde begangen hat mit Adam zusammen, Adam und Eva bekommen diese Verheißung, nachdem Gott Satan für diese Tat verflucht hat. Weil du das getan hast, bist du verflucht. Auf dem Bauche sollst du kriechen, Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und dann eben dieses sogenannte Voraus- oder Proto-Evangelium. Die Frau, die du jetzt verführt hast, ihre Nachfolgerin, sie ist es, die dir den Kopf zertreten wird. Du wirst sie zwar an der Ferse verletzen können, aber sie mit ihrem Sohn wird dir den Kopf zertreten. Diese Frau, die also schon gleich nach dem Sündenfall benannt wird in der Bibel, wird auch ganz am Ende der Bibel genannt. Wenn Sie das 11. und 12. Kapitel von der geheimen Offenbarung der Apokalypse lesen, dann wissen Sie dieses Bild, was wir ja auch immer am Hochfest der unbefleckt empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria verkünden und lesen. Diese Lesung, die uns das eben diesen Kampf schildert. Diesen Kampf zwischen der Frau und diesem feuerroten Drachen, die sich gegenüberstehen, und der Drache diese Frau vernichten will und angreifen will. Aber er kann dieser Frau nichts anhaben. Diese Frau steht unter dem Schutz Gottes. Diese Frau ist es dann umgekehrt, die eben ihm den Kopf zertreten wird, die ihn vernichten wird, denn wenn es dort heißt in der Apokalypse, dass ihr ein Zufluchtsort gegeben ist, an dem Satan nicht heran kann und damit ihre Kinder, die Kinder der Frau eben nichts anhaben kann, dann ist das der Zufluchtsort in der Wüste, den wir brauchen, meine lieben Schwestern und Brüder, damit wir in diesem Kampf mit den Mächten des Bösen, der Finsternis, mit dem Fürsten dieser Welt wirklich mit Maria, mit ihr siegen können. Wenn Jesus uns sagt, dass wir ohne ihn nichts können, dann hat er dieses ohne ihn auch natürlich genauso auf seine Mutter bezogen, die er uns schenkt, damit wir eben mit ihr siegen, die diesen Sieg empfangen hat, als einziger und erster Mensch im Vorhinein, wie es uns die franziskanischen Theologen Don Scotus und Bonaventura sagen. Und darum das Geheimnis und dann auch die Dogmatisierung dieses Glaubenssatzes, dass Maria eben von Anfang an, als sie Unbefleckte ohne Erbsünde empfangen ist, weil sie eben im Vorhinein die Erlösungsgnade ihres göttlichen Sohnes schon empfangen hat und als Mutter uns alle weitergeben darf. Und diese Mutterschaft Mariens, die wir eben geschenkt bekommen von Gott unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz, als Maria, ja, ich möchte wirklich sagen, jeden Einzelnen von uns unter Schmerzen geboren hat für diese Neugeburt in der Taufe, dieser Neugeburt hinein in die Heilsgemeinschaft der Kirche, die uns durch die Taufe und die übrigen Sakramente bis zur Vollendung eben geschenkt werden. Die Frau Maria, die ist, die uns eben diese Mutterschaft unter dem Kreuz erworben hat, in der gleichen, theologisch nennen wir das Kenosis, in dieser gleichen Erniedrigung und Selbsterniedrigung, die sie mit ihrem göttlichen Sohn in gleicher Weise in dieser Situation am Kreuz eben durchleidet oder durchlitten hat. Was war der größte Schmerz Jesu, als er am Kreuz hing? Wir wissen es aus dem Johannesevangelium, die letzten Worte Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war wohl sicherlich der tiefste Schmerz, den Jesus Christus als Folge der Sünde für uns erlitten hat. Denn er war ja ohne Sünde. Er war ja nie getrennt eigentlich von Gott. Aber er hat sich von Gott trennen lassen, um unsere Sünden zu sühnen, bis zum Letzten, bis zum Äußersten. Und darin ist Maria ihm genau gefolgt. Was musste Maria unter dem Kreuz hören, als sie dort stand? Frau, Herrin, Königin, Mutter, siehe da deinen Sohn. Jesus zieht sich zurück. Sie muss auf Jesus verzichten. Sie muss ihn hergeben für das Heil der Welt, für seine Brüder und Schwestern, für die, die wir sind, seine Kinder, wenn sie so wollen auch, um dann eben unsere Mutter zu werden. Siehe da deinen Sohn, von dieser Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Liebe Schwestern und Brüder, darin, ich möchte sagen, müssen wir, ich wiederhole es, müssen wir dem heiligen Johannes, dem Evangelisten und Apostel folgen. Wir müssen Maria zu uns nehmen, wollen wir das Heil erlangen. Ohne Maria geht nichts. Sie ist die alleinige Gnadenvermittlerin. Und wer sie hat, hat das Leben. Wer sie nicht hat, hat das Leben nicht. Wie das im mystischen Bereich und im übernatürlichen Bereich und im Gebet füreinander sich vollzieht oder nicht vollzieht, da haben wir keinen Einblick. Das ist nicht unsere Offenbarung. Aber wir wissen von Maria selbst, dass sie die Miterlöserin und dass sie die Mittlerin aller Gnaden ist, wie es Papst Benedikt XVI. Bei seinem Besuch in Brasilien an dem großen Marienheiligtum Aparecida war es, glaube ich, gesagt hat und wie es Johannes Paul II. Öfters gesagt hat, dass sie die Mittlerin aller Gnaden ist. Es gibt keine Gnade für den Menschen ohne durch die Hände Mariens. Das ist der Heilswille, den Gott eben gewollt hat, geschaffen hat, gefügt hat, wie immer Sie das nennen wollen, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall ist das der Weg. Der ist uns überall und immer wieder gewiesen und gezeigt. Die Bestätigung dafür haben wir bei der vierten Stelle im Evangelium, wo Maria als die Frau angesprochen wird, im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums bei der Hochzeit zu Kana. Frau, wenn man diese griechischen Anrede Jesu und wörtlich übersetzt, Frau, was dir, was mir. Wir können das übertragen. Frau, was ist meine Angelegenheit und was ist deine Angelegenheit? Was ist meine Sache, was ist deine Sache? Deine Sache ist es, zu bitten, Fürsprecherin zu sein, Mittlerin zu sein für die Gnaden, die du für die Menschen erbittest. Und weil du das tust, gewährt er sofort diese Gnade, obwohl er ja anfangs meinte, seine Stunde sei noch nicht gekommen. Aber wann ist seine Stunde gekommen, um diese Vermittlung der Gnaden zu schenken? In dem Augenblick, wo Maria darum bittet, ist die Stunde da. Und immer wenn Maria darum bittet, ist die Stunde da, dass er ihr diese Gnadenvermittlung schenkt und uns die Gnaden durch Maria vermittelt und schenkt. Das dürfen wir wissen. Wenn wir jetzt einen Gang machen, gerade durch die Heroldsbacher Erscheinungen von 1949 bis 1952, dann ist Heroldsbach gerade für diese Situation, wie ich eingangs ja auch schon sagte, wirklich ein Zeugnis, wenn sie sagt, ich bin die Mutter und Königin der Rosen, die Rosenkönigin, die Gnadenvermittlerin, wird das genau bestätigt, was uns die Schrift auch nahelegt und was wir eben auch sonst von der Offenbarung erkennen. Sie ist die Gnadenvermittlerin, die 1949 am 9. Oktober eben zum ersten Mal hier auftaucht, erscheint auf dem drüben am Waldrand, wo heute die Statue auf dem Podest steht, und sie dort eben die Mädchen ruft, dass sie ihre Vermittlerin sind für die Gnaden, die Maria hier vermitteln will. Sie ist die Gnadenvermittlerin und die Gnadenvermittlerin, die wiederum Vermittler braucht, die eben diese Botschaften und diese Offenbarungen weitertragen in die Welt. 1949, vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, kommt sie und erfüllt das, was sie, wenn man so will, ich denke, man kann es so sagen, wir haben es am 21. Mai in Düsseldorf gehört, von Ihnen dabei waren, die Marienerscheinungen in Amsterdam. Im Vortrag von Pater Paul Maria Siegel wurde das deutlich gesagt. Die Erscheinungen waren noch vier Jahre eher, begannen 1945 und dauerten bis 1958. Und ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Datum das geschehen ist. Auf jeden Fall ist es klar, dass sie in der Mitte der Zeit, nehme ich mal an, ungefähr wahrscheinlich, wie sie auch hier erschienen ist, dann gesagt hat in Amsterdam, als Frau aller Völker, als Königin, als Herrin aller Völker der Welt, können wir auch sagen, wie sie dann übrigens auch in Hede erschienen ist, als Königin des Universums und Königin der armen Seelen, von 1937 bis 40, mitten in der Hitlerzeit, und auch da ihre Botschaften, ihre Vermittlungen gegeben hat. Jedenfalls ist es deutlich und klar, was sie dort sagt in Amsterdam. Ich setze meine Füße auf Deutschland und will, dass von Deutschland aus eben auch die Neuevangelisierung, die wieder zum Glauben führende Verkündigung des Evangeliums ausgeht, weil von Deutschland eben auch ausgegangen ist die ganze Quelle der Häresie, die mit Martin Luther vor allen Dingen begonnen hat, der ja uns mitgeteilt hat, dass Gott sowohl gut wie auch böse ist. Und ob er nun zu ihnen gut oder böse ist, das hängt von seinem gerade eben Empfinden ab. Dem einen gibt er das, dem anderen gibt er das. Er braucht ja keine Rechenschaft für geben. Er ist ja der Allmächtige. Und der eben heute so und morgen so reagiert, aber den Menschen eben das Böse ausbaden lässt, dass wir dadurch ausbaden müssen, weil wir ja alle keinen freien Willen haben und Gott uns den freien Willen genommen hat und eben er eigentlich durch uns Gutes oder Böses tut. Wir können ja sowieso nichts dazu. Wir sind schuldlos. Ja? Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Es tut sowieso alles durch Sie, Gott. Insofern sind Sie wirklich schuldlos. Und es ist eine wunderbare, bequeme Religion. Sie brauchen überhaupt nichts machen. Sie müssen nur daran festhalten, dass Jesus eben die Macht hat, Sie zu erlösen oder Sie zu verdammen. Eins von beiden. Wenn Sie Glück haben, sind Sie bei denen, die er erlöst. Und wenn Sie Pech haben, sind Sie bei denen, die er verdammt. Aber da können Sie nichts dazu tun. Gar nichts. Sie brauchen überhaupt nichts zu tun. Sie brauchen sich nicht anstrengen. Sie brauchen gar nichts machen. Natürlich eine furchtbare Gottesvorstellung, die uns hier verkündet wird und die dann in die Philosophie, in die Denkgeschichte des Mittelalters eingegangen ist, der frühen Neuzeit, und die Philosophie bis in unsere Tage eben beherrscht, wenn Sie daran denken, dass Ihre Kinder heute alle lernen, einen Gott gibt es sowieso nicht, brauchen wir nicht. Es wird alles evolutiert sicher, es wird ja alles selbst entstanden. Der Urknall hat das alles vorgebracht, da braucht man keinen Schöpfergott. Das ist alles automatisch, rollt das alles ab, diese Entwicklung. Und wir sind ja auch nur ein Entwicklungsmoment. Es gibt keine vollkommenen Geschöpfe, wir sind alle nur Teile eines Größeren. Haben wir alles gelernt im Kommunismus, im Nationalsozialismus. Man muss dem Staat dienen, nur der Staat als Ganze hat Lebensrecht, aber der Einzelne, das Leben des Einzelnen spielt ja überhaupt keine Rolle. Was der macht, mit dem geschieht, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir gehen ja alle in den großen Eintopf ein. Das ist so die Quintessenz, die daraus kommt und die eben wirklich in Deutschland entstanden ist. Und deswegen sagt die Mutter Gottes, ich will meine Füße auf Deutschland setzen, damit von Deutschland auch die Neuevangelisierung vonstatten geht. Und das ist nun nach Paul Maria Siegel, er hat es so gesagt, ich war froh, wie ich das gehört habe, dass der eine Fuß der Mutter Gottes hier in Heroldsbach steht und der andere Fuß steht, so hat er es gesagt, in Marienfried. Es gibt noch viele andere marianische Orte, wo sicher auch Füße oder Hände oder Gedanken von der Mutter Gottes sich niedergelassen haben, und sie ihr Netzwerk des Heiles ausbreitet. Aber ihre beiden Füße, so hat er es gesagt, aus der sicherlich besten Erkenntnis der Amsterdamer Botschaften, der Scheinung, ich glaube, ich kenne keinen, der sie besser kennt als er, sodass wir das sagen dürfen mit ihm, dass die Mutter Gottes hier am 9. Oktober 1949 ihren Fuß auf Heroldsbach gesetzt hat. Und wenn wir dann in der Entwicklung weiter schauen, dann hat das natürlich auch noch eine gewisse Relevanz, wenn man dann daran denkt, was dann weiter geschehen ist hier in Heroldsbach. Ich bin nach Heroldsbach gekommen als erster Priester an dieser bis 98 privaten Gebetsstätte, die bis Mitte der 70er Jahre von der katholischen Kirche nicht nur nicht geduldet, sondern auch verfolgt wurde. Die Menschen, die hergekommen sind, mussten mit Strafen rechnen. Ab 73, 74 mit dem Pfarrer Öflein hier in Heroldsbach hat sich das dann geändert. Die Leute wurden nicht mehr aus der Kirche vertrieben und wurden nicht mehr von der Kommunionbank vertrieben, sondern konnten auch hier die Heilige Messe besuchen, und er ist Pfarrer in Heroldsbach geworden unter der Prämisse, dass er gesagt hat, ich zum Bischof, damals Bischof Schneider, ich kann das nicht, dass ich jeden an der Kommunionbank fragen muss, kommen Sie vom Erscheinungshügel, dann kann ich Ihnen die Kommunion nicht geben. Und das hat er dann noch einmal wiederholt, und der Bischof Schneider, der Gute, hat sich in Schweigen gehüllt, und dann hat er gesagt, gut, beim zweiten Mal hätte es bei ihm hier oben Klick gemacht und hat gesagt, wenn der Bischof schweigt, dann ist das eine Zustimmung. Und dann gehe ich nach Heroldsbach, und von dem Tag ab an war dann diese Verfolgung vorbei. Dank sei Gott. Dann der weitere Schritt. 1998, wie kam es zur kirchlichen Gebetsstätte in Hirolzbach? Das war auch eine Fügung von oben, von der Mutter Gottes, ganz sicher. Denn wir wissen heute, wie das gelaufen ist. Es war vor allen Dingen dem Altabt Thomas Nigel ist es zu verdanken, dass Hirolzbach eine kirchliche Gebetsstätte geworden ist. Er kannte verschiedene Seherinnen und hat ihnen geglaubt und hat sich für sie eingesetzt. Der war ein guter Freund vom damaligen Erzbischof von München, Kardinal, späteren Kardinal und dann Papst Benedikt XVI., Josef Ratzinger. Und er hat dem Kardinal von München eben gesagt, damals, oder auch schon, wie er noch Professor in Regensburg war, ich war ja auch dort in Regensburg sein Student, dass er ihm gesagt hat, man muss was für Hirolzbach tun, da ist viel Unrecht geschehen. Und dann kam die Freundschaft eben zu dem neuen Erzbischof von Bamberg, Karl Braun, der heute im Ruhestand dort noch lebt. Und dem haben dann eben vor allen Dingen Abt Thomas Nigel und auch Kardinal Ratzinger gesagt, mach das, mach dort eine kirchliche Gebetsstätte, versöhne die Menschen, die dorthin kommen. Und wenn es eine kirchliche Gebetsstätte ist, dann hat die Kirche hier auch die Handhabe zu sehen, was dort passiert, was dort geschieht, dass es alles im Rahmen der Kirche läuft. Und so wurde dann 98 Hirolzbach eben kirchliche Gebetsstätte. Ich war 2 Jahre vorher in Medjugorje von Oktober 95 bis zum 1. September 97 und habe darum gebetet, dass ich an einen Ort hinkomme, wo ich das Gebetsprogramm von Medjugorje mitnehmen kann. Und dieses Gebetsprogramm, Sie kennen es ja, die meisten von Ihnen waren ja auch dort, die 3 Rosenkränze vor allen Dingen, die Bedeutung des Rosenkranzgebetes, das uns die Gottesmutter dann eben auch ja eigentlich an allen ihren Erscheinungsorten, aber eben auch besonders in Medjugorje vor Augen geführt hat und die Bedeutung kundgetan hat. Mit dem Rosenkranzgebet könnt ihr alles erreichen, könnt ihr Kriege stoppen, könnt ihr Naturkatastrophen aufheben, könnt ihr Frieden stiften. Sie kennen ja alle diese Verheißungen, denke ich, und wissen um die Bedeutung des Rosenkranzgebetes, dass auf der einen Seite von ihr wirklich protegiert wird, dass wir es tun, und auf der anderen Seite verächtlich gemacht wird und in den Dreck getreten wird und zerstört wird und verboten wird teilweise sogar in Kirchen. Also ganz furchtbar. Aber mit dem Rosenkranzgebet können wir eben alles erreichen. Und das, denke ich, ist auch hier geschehen. Erzbischof Braun, wie gesagt, hat am 1. Mai 1998 diese Gebetsstätte zur kirchlichen Gebetsstätte erhoben. Und dann kommt der 15. August 1998, da hat er diese Kirche und die obere Rosenkranzkapelle mit den Titeln versehen oder den Namen, die sie tragen. Und da hat er eben dieser Kirche den Namen gegeben, Maria Mittlerin aller Gnaden. Und diese Titel gegeben, ich dann nachgefragt habe, ich konnte das erst gar nicht verstehen, weil er, wie er das eben so gemacht hat, auf der einen Seite hier Mittlerin aller Gnade, oben die Rosenkranzkönigin, natürlich etwas abgeändert, weil das ja keine kirchliche anerkannte Offenbarungen sind. Dann habe ich ihn gefragt, später, haben Sie das, glauben Sie an Hirolzbach, wenn Sie dieser Kirche hier diesen Titel gegeben haben, wo sie ja selbst gesagt hat, die Mutter Gottes, Rosenkönigin, Mittlerin und Königin der göttlichen Gnade, glauben Sie an Hirolzbach? Da sagt er, eigentlich nicht. Höchstens, dass er am Anfang vielleicht ein bisschen was Übernatürliches war, aber mehr glaube ich nicht. Und oben, die Rosenkranzkönigin, ja, das hat man halt von Fatima her, mit den Rosenkranzen habe ich das verbunden und dann eben diese beiden Titel den Kirchen hier gegeben. Und damit hat er eben das getan, was die Mutter Gottes gewollt hat und angekündigt hat, gesagt hat, wie sie hier verehrt werden will. Und nun wird sie hier verehrt. Und dass sie heute alle hier sind, das ist sicherlich ein innerer Schub, den sie von der Mutter Gottes gekriegt haben, dass sie heute hier sind, weil eben heute hier ein besonderer Gnadentag ist. Weil die Kirche von Bamberg diesen Ruf der Mutter Gottes angenommen hat und verkündet hat und eingerichtet hat. Ist das nicht wunderbar? So wirkt die Mutter Gottes im Hintergrund. Und es geschieht das, was sie will. Das Zweite ist dann diese Geschichte mit dem Nachfolger von Erzbischof Braun, Bischof Ludwig Schick, unseren jetzigen Erzbischof. Der kam 2003 zum ersten Mal nach Heroldsbach und kam hierher und hat hier eine zündende Predigt gehalten. Wir haben sie als Tondokument und als schriftliches Dokument bekommen. Und da sagt er in der Predigt, ich komme gerade von Rom, wo ich das Pallium bekommen habe. Wissen Sie, was das Pallium ist? Das Zeichen des Erzbischofs als Leiter einer Kirchenprovinz. Bamberg ist der Sitz der nordbayerischen Kirchenprovinz mit den Diözesen Eichstätt, Würzburg und dann auch der Pfalz, Speyer, ja. Und bei dieser Gelegenheit, sagte er uns in der Predigt, habe ich den damaligen Papst, Johannes Paul II., und den damaligen Leiter der Glaubenskongregation, Josef Kardinal Ratzinger, gefragt, ja, und was soll mit dieser Gebetsstätte da in Heroldsbach geschehen? Dann hätten sie ihm beide gesagt, was haben sie ihm gesagt? Wir wünschen, dass diese Stätte ein Zentrum wird für die Neuevangelisierung Deutschlands und darüber hinaus, nicht geringer. Können Sie sich das vorstellen? Die Presse hier, ich weiß es noch, sie stand Kopf hier. Dieses verrufene Heroldsbach, diese Idioten, die dort rumlaufen und da meinen, was Wunder, was sie tun. Das sind alles nur kranke Leute und Verrückte, die da hingehen. Und der soll nun einmal Zentrum werden für die Re-Evangelisierung Deutschlands und darüber hinaus. Die Zeitungen standen Kopf. Und wie wir dann die schriftliche Predigtform bekamen, wurde das dann auch etwas verkleinert. Da hieß es in der Schriftform für die Neuevangelisierung von Bamberg und darüber hinaus. War es ein bisschen kleiner geworden. Aber das macht ja nichts. Entscheidend ist ja, was die Kirche tut. Und wenn die Kirche eben handelt, dann handelt auch die Mutter Gottes. Das wissen wir wiederum von Amsterdam. Was hat die Mutter Gottes in Amsterdam gesagt? Wenn die Kirche mir das Dogma schenkt, dass ich die Gnadenvermittlerin bin, dass ich die Miterlöserin bin und dass ich die Fürsprecherin bin, diesen dreifachen Titel, den sie in Amsterdam offenbart hat, wenn die Kirche mir diesen Titel gibt, dann kann ich der Welt den Frieden schenken. Ja? Beten Sie dafür, dass dieses Dogma kommt? Beten Sie dafür. Es ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können. Denn nur so kriegen wir Frieden unter den Menschen, in den Familien, unter den Staaten auf der Welt. Ohne Maria geht da nichts. Wird es keinen Frieden geben, sondern wird die Zerstörung ihren Lauf nehmen bis zu dem Punkt, wo es Gott zulässt, wo dann der Umsprung kommt, den Maria uns gesagt hat, mit der Ankündigung der neuen Zeit. Hier in Heroldsbach hat sie gesagt, der Sieg wird unser sein. In Fatima hat sie gesagt, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. In allen möglichen Erscheinungsorten, ich könnte sie jetzt auch aufführen, im Garabandal, Skio, wo ich jetzt gerade war, oder andere, ist egal. Überall ist diese neue Zeit angekündigt. Diese neue Zeit, diese Friedenszeit, die, so denke ich jedenfalls, die gleiche Zeit ist, die in der Apokalypse als das tausendjährige Friedensreich bezeichnet wird. Diese neue Zeit, die kommt. Diese neue Zeit, die eben Gott stiften und schenken will, wenn die Welt bzw. die Kirche in der Weise mit dem Willen Gottes übereinstimmt, dass sie das tut, was Gott will. Gott will, sonst hätte Maria das nicht gesagt, dass sie die Miterlöserin, die Mittlerin aller Gnaden und die Fürsprecherin ist in Amsterdam. Gott will das so. Und wenn die Kirche das tut, was Gott will, indem sie dasselbe verkündet, dann kann Maria der Welt den Frieden schenken. Das ist das ganze Geheimnis. Und wir haben hier in Heroldsbach nun das Wunderbare, dass die Kirche das hier ja gemacht hat. Die Kirche hat hier ihren Wunsch, ich will verehrt werden als Rosenkönigin, als Mutter und Königin der göttlichen Gnade, Mittlerin aller Gnaden, hat der Bischof in der Weise bestätigt, dass er diese Kirche hier so genannt hat. Und hat damit also genau das vollzogen, was Maria 1950 hier gesagt hat. Und das Zweite, was will sie? Sie will ein Zentrum der Reevangelisierung aufbauen. Sie will die neue Zeit heranführen. Die neue Zeit, in der sie das bringen und geben kann, was Gott durch sie schenken will. Und das ist auch geschehen. Unser jetziger Bischof, Ludwig Schick, hat diesen Ort eben diesen Titel verliehen, die ein Evangelisationszentrum oder für die Neuevangelisierung Deutschlands und darüber hinaus. Also wir tun, die Kirche hat das hier vollzogen, was sie in Amsterdam noch nicht vollzogen hat mit dem Dogma. Aber hier ist es schon geschehen. Und ich denke, wir sind auf gutem Wege, dass wir hier der Gottesmutter die Wege ebnen und öffnen, die sie braucht, um uns Segen, Leben, Heil, Freude, Frieden zu vermitteln und zu schenken. Maria ist diejenige Mutter, die nichts anderes für ihre Kinder im Sinn hat, als dass wir dasselbe erreichen und bekommen, was sie hat. Wenn Sie hier vorne auf die Kommunionbank schauen, da stehen zwei Bücher, die wir in diesem Jahr geschenkt bekommen haben. Das eine Buch ist genau die Recherche über die Erscheinungen von Heroldsbach, die unser Freund Wilfried Walloch, ja, man möchte fast sagen, mit den letzten Kräften seines Lebens, er kann leider nicht mehr nach hier kommen, er hat Parkinson-Krankheit inzwischen. Nachdem das Buch fertig war, war er auch fertig, wenn man das so will. Und es ist im Januar dieses Jahres erschienen, wo er noch einmal versucht hat, die Erscheinung von Heroldsbach aufzuarbeiten und zu recherchieren und soweit es möglich ist, die Dinge auch noch einmal nachzuforschen, die da gesagt worden sind, ob das auch so stimmt. Zum Beispiel die Aussage von Pater Pio an die Pilger damals, warum kommt ihr nach San Giovanni Rotondo, ihr habt auch Heroldsbach. Das ist also sehr gut bezeugt und überliefert. Das hat er auch zum Beispiel in diesem Buch uns gezeigt. Er zeigt die ganze Botschaft von Heroldsbach sehr ausführlich und sehr gut dar. Es ist nicht ganz billig, dieses Buch, es kostet 33 Euro. Aber dafür ist das andere Buch sicherlich genauso wichtig und nur halb so teuer, wenn nicht noch viel wichtiger. Das Buch von einem großen Pilger von Jacques Cabot, einem Franzosen, der heute in Erlangen lebt und der, ich glaube, jetzt im 94. Lebensjahr ist und dieses Buch wirklich seine Lebensarbeit ist. Wenn Sie irgendeinen Erscheinungsort der Welt suchen, Sie können ihn in diesem Buch finden mit der Aussage, das, was die Mutter Gottes dort gesagt hat. Wenn Sie irgendeinen Kommentar zu diesen Erscheinungen suchen, sei es von irgendeinem Kirchenvater oder von anderen Erscheinungen, die sich überschneiden oder die sich ergänzen, es ist alles dort drin. Und es ist für meine Begriffe genau die Zeitanalyse, die wir brauchen, um zu verstehen, in welcher Stunde der Weltgeschichte wir heute stehen. Das finden Sie in diesem Buch für 15 Euro. Ich kann es Ihnen nur raten, nehmen Sie sich's alle mit. Sie können nichts Besseres tun, als sich auf die neue Zeit vorzubereiten, die anscheinend wohl im Gange ist zu kommen, wenn Sie dieses Buch lesen. Ich kann es Ihnen dringendst ans Herz legen. Sie werden es mit einem großen Gewinn lesen. Also die Mutter Gottes, die eben uns hier in dieser Weise erwählt hat und diesen Ort geschenkt hat, es ist ein Zufluchtsort für die Zeit, vor der wir stehen, denke ich. Es gibt viele Hinweise dafür. Ich meine, Sie brauchen sich ja nur umgucken, ob Sie in die Natur schauen, ob Sie in die Völker schauen oder ob Sie in die Kirche schauen. Überall ist die Verwirrung komplett. Keiner weiß mehr ein noch aus. Es sind doch alles nach Hilfe suchende Entscheidungen, die heute so und morgen so getroffen werden, aber keiner weiß, wie es wirklich geht. Die Verwirrung wird immer umfassender und immer katastrophaler. Und da gibt es nur einen sicheren Haltepunkt. Den finden Sie in diesem Buch, den finden Sie bei der Mutter Gottes. Halten Sie sich an das, was die Mutter Gottes sagt. Die Mutter Gottes sagt uns ganz klar, wie wir durch diese Zeiten geradewegs hindurchgehen können. Und das sagt sie uns, ich möchte fast sagen, an allen Erscheinungsorten, die es heute gibt. Wir nennen das die Zeit von 1830, die Erscheinungen in der Rue de Bac in Paris, bis heute die Marianische Zeit. Warum? Weil in diesen 200 Jahren, ist ja egal, jedenfalls mehr Erscheinungen waren als von Jesu Geburt bis 1830. Und wo geht die Mutter hin? Doch überall dort, wo die Not am größten ist. Und da ist sie heute. Sie können hingehen, wo Sie wollen. Wo es Katastrophen gab, wo es Not gab, war die Mutter Gottes. Da gab es Erscheinungen. Finden Sie alle in diesem Buch. Ob Sie nach Gibeo gehen, ob Sie nach Japan gehen, ob Sie nach Südamerika gehen, ob Sie nach Australien gehen. Überall. Sie finden alles in diesem Buch. Also es ist mir unbegreiflich, wie ein Mann das in dieser Weise so zusammenfassen kann. Das ist für mich wirklich der Prophet dieser Zeit, der uns diesen Hinweis gibt, so könnt ihr durchstehen. Und das sagt sie überall dasselbe eigentlich. Wie können wir diese Zeit durchstehen? Rosenkranz beten. Mehr brauchen wir nicht tun. Rosenkranz beten. Und das Zweite ist, sich ihr weihen. Sie braucht unsere Weihe. Unsere Weihe an ihr unbeflecktes Herz, hat sie auch an allen Orten immer wieder gesagt. Weiht euch meinem unbefleckten Herzen. Wer ihrem unbefleckten Herzen geweiht ist, der schenkt sozusagen Maria seine Freiheit, sodass Maria als Mutter das tun kann, was sie als Mutter meint, was sie für uns tun muss, ohne unsere Freiheit zu verletzen. Und das braucht sie. Sie sagt uns in Medjugorje, in einer der Botschaften, ganz deutlich, was steht unserer Verherrlichung, dass wir in den Himmel kommen, am meisten im Weg? Wissen Sie was? Unser freier Wille. Unser freier Wille, den Gott absolut respektiert. Absolut. Da rührt er nicht dran. Aber wenn Sie diesen freien Willen in der Marienweihe Maria schenken, dann kann sie an Ihnen und für Sie alles tun. Deswegen sagt das, ich weiß nicht, wie viele Marienerscheinungsorten sie das sagt, weiht euch meinem unbefleckten Herzen, dann geht ihr sicher durch diese Zeit. Fallen 1.000 zu deinen Rechten, 10.000 zu deiner Linken. Dich wird es nicht treffen, sagt der Psalmist. Das letzte Buch des Alten Testamentes, der kleine Prophet, nicht klein deswegen, weil er nicht so viel Bedeutung hat, sondern klein, weil er nur wenig geschrieben hat, Maleachi, 3. Kapitel, im letzten Kapitel steht, dass für die Endzeit der Prophet Elia bereitsteht, um die Väter wieder mit den Söhnen und die Söhne mit den Vätern zu versöhnen, damit ich nicht, sagt Jahwe durch den Propheten, als Rächer und Strafender, sondern als Retter kommen kann. Gott braucht unsere Versöhnung. An der hängt alles. Und welche Prophetin hätten wir da bessere als heute? Die Schwester Faustine, deren Barmherzigkeitsrosenkranz wir gerade gebetet haben. Sie sagt uns das auch ganz deutlich in ihrem Tagebuch. Oder Jesus sagt es zu ihr, ja? Sie schreibt es uns auf. Bevor ich als Richter komme, komme ich als der Barmherzige, als der Retter, als der Versöhner. Was meinen Sie, warum Papst Franziskus jetzt dieses Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat? War das so eine Spritzidee von ihm? Na, sicher nicht. War geführt. Er ist geführt. Sie mögen noch so viele Kritiken an ihm haben, aber die Kritiken, die Sie an ihm haben, die müssen Sie in Ihr eigenes Herz zurückholen und sagen, ich habe vielleicht nicht genug für ihn gebetet. Denn der Papst ist so gut, wie wir für ihn beten. Und die päpstlichen Entscheidungen sind so gut, wie wir es für sie beten. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Wir sind Träger dessen. Wir kriegen den Papst und den Bischof und den Priester, den wir verdienen. Beten wir noch für unsere Priester? Wenn für die Priester gebetet wird, dann sind sie stark, können dem Geist dieser Welt widerstehen. Zum Abschluss noch eine wichtige Sache, denke ich. Sie kennen alle diese Aussagen der eine Zeit, zwei Zeiten und noch eine halbe Zeit, ja, aus der Heiligen Schrift. Das habe ich bei Luisa Picaretta gelesen. Vielleicht kennen Sie die auch. Die große heilige Mystikerin aus Süditalien. Ich kann den Ort nicht mehr sagen. Ist auch egal. Wir haben ihre Bücher hier auch. Sie ist diejenige, die nach der Mutter Gottes als zweiter Mensch nicht nach dem Willen Gottes gelebt hat, sondern wie Maria im Willen Gottes. Und damit ist sie natürlich eine unglaubliche Zeugin für das, was Maria heute tut, als diejenige, die den Willen Gottes vollkommen und ganz vollzieht. Die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und die Luise Picaretta sagt, die erste Zeit dauerte von der Erschaffung von Adam und Eva bis zur Sintflut. Dann kam die Reinigung durch das Wasser. Die zweite Zeit dauert von der Reinigung des Wassers, also von der Urflut, und nicht Urflut, von der Sintflut bis zum Kreuzestod Christi. Und dann kam durch die Menschwerdung und den Kreuzestod Christi die Reinigung der Welt durch das Blut. Die dritte Zeit dauert vom Kreuzestod Christi bis zur Reinigung dieser Welt durch Feuer. Und vor dieser Reinigung scheinen wir wohl zu stehen. Und dann kommt die halbe Zeit. Das ist die Zeit, die in der Apokalypse angesprochen wird, als die 1000 Jahre, die Satan in der Hölle gebunden ist, gefesselt ist und die Menschen im Frieden nach dem Willen Gottes leben können. So wie es die Mutter Gottes für die neue Zeit sagt, vor der wir wohl irgendwann stehen, die irgendwann kommen wird. Don Gobbi hat es in seinem blauen Buch mehrfach geschrieben und so ausführlich beschrieben, das können Sie stundenlang dort lesen in seinen Büchern, in seinem Buch, in seinem blauen Buch. Er hat sich nur ein bisschen verschätzt, nicht? Er hat gemeint, er könnte das zeitlich festsetzen, wann diese neue Zeit kommen muss. Und er meinte, es müsste das Jahr 2000 sein. Da hat er sich halt getäuscht. Ja, natürlich. Gott ist nicht ein Mann der Zeit, sondern die Zeit ist dann erfüllt, wenn dieses Gefäß der guten und bösen Taten des Menschen gefüllt ist. Wenn der Kelch überläuft, wie die Mutter Gottes auch an verschiedenen Orten sagt. Und das haben wir oft genug gehört. Und wir sind also hier an einem Rettungsort, den die Mutter Gottes eingerichtet hat. Da können Sie ganz sicher sein. Von diesen Rettungsorten gibt es viele in Deutschland und in der ganzen Welt. Überall, wo Maria ihr Rettungs- und Heilungsnetz ausbreiten konnte und kann, weil sie ihre Kinder zum Gebet sammeln kann, dort wird die sogenannte Wüste sein. Die Wüste, an der Drache keinen Zutritt hat, keinen Arm dahin hat. Aber passen Sie auf, dass dieser Arm Satans und des Teufels nicht der Arm durch Computer, Fernsehen und diese Dinge doch dann irgendwann ist. Passen Sie auf mit dem, was Sie in Ihrem Hause haben. Es ist wichtig, dass unsere Häuser geschützt sind durch die heiligen Zeichen, die Gott gegeben hat, und wir selbst geschützt sind durch die Medaillen und Skapuliere und was es alles gibt, Kreuzchen, die wir tragen können, dass wir wissen, wem wir gehören. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns in dieser Weise vor der Macht und vor den Mächten dieser Welt schützen und bewahren. Danken wir Maria, dass sie uns diesen Ort hier geschenkt hat, und ich hoffe, Sie haben alle auch in Ihrer Nähe solche Orte, wo Sie wissen, da bin ich sicher vor der Macht der Sünde und des Todes, vor der Macht Satans, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, suchend, wen er verschlingen kann. Wenn er die Mutter Gottes sieht, muss er fliehen und wir sind gerettet. Danke. Enden wir auch mit einem Gebet. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar, und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar, weil ich also dir gehöre. O gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.